Ja, und jetzt kommt Christian mit einer Predigt zum Thema, die Kinder der nächsten Generation prägen. Und ihr habt vielleicht gedacht, oh, hoffentlich bringe ich da meine Nachbarin mit, die auch so schwierige Kinder hat oder jene. Ich muss euch enttäuschen. Ich predige heute nicht primär zu Eltern. Ich möchte heute zur Gemeinde predigen. Ja, es geht um die nächste Generation. Ich glaube, es ist der Gemeindeauftrag, die nächste Generation zu prägen und nicht nur der Elternauftrag. Die Eltern haben unter der Woche genug Zeit. Und ich glaube, all die anderen Zeiten gehört der Gemeinde, ja auch unter der Woche, glaube ich, gehört viel Zeit vom Prägen der Kinder der Gemeinde. Und da möchte ich etwas erzählen, euch hineinnehmen, weil ich glaube, das, was du lebst mit deinem Glauben, hat der nächsten Generation etwas zu sagen. Egal, ob du erst 15 oder 14 Jahre alt bist oder umgedreht 17, also 72 Jahre oder 71 Jahre, du hast etwas zu sagen der nächsten Generation. Das, was du erlebt hast mit Gott, deine Geschichte, ist für die nächste Generation etwas ganz, ganz Wichtiges. Weshalb komme ich darauf? Ich stellte es fest, bei mir zu Hause zumindest, begann es mit den klassischen Dingen, ich möchte meinen Kindern gute Werte mitgeben, Anstand, sich entschuldigen für Dinge. Das ist etwas ganz Wichtiges, denke ich. Hinstehen und sagen, das war falsch, es tut mir leid. Also trainierten wir das von klein auf. So, als sie reden konnten, eins-, zweijährig, komm, wir gehen hin und entschuldigen uns, dass du das Spielzeugauto weggenommen hast. So, man geht, man sagt Entschuldigung und geht wieder spielen. Und das geht dann so weiter mit 4, 5, 6 Jahren Kindergartenalter. Und da hatte ich so eine Tochter, da sagte ich auch, so geht das nicht. Das geht nicht. Du musst jetzt hingehen und dich entschuldigen für das. Bei der Schwester war das. Sie ging hin, sagte, Entschuldigung, ging wieder. Und ich stand daneben und sagte, nein, das stimmt nicht, das war keine Entschuldigung. Und ich sagte, ja, komm zu mir, schau, wenn du Entschuldigung sagen willst, dann muss es dir leid tun. Das muss von Herzen kommen, so richtig, echt. Aha. Entschuldigung, es tut mir wirklich leid. Dann ging sie wieder. Und ich stand da und dachte, nein, das war jetzt wirklich nicht echt. Sie hat sehr schnell gelernt, wie man theatralisch sich betonen muss, dass es wirklich echt wirkt. Aber ich wusste im Herzen, es ist nicht echt. In dem Moment fragte ich mich, was mache ich mit meiner Erziehung? Wie komme ich an das Ziel, dass meine Kinder Gott gehorchen, das machen, was er möchte, die 10 Gebote halten? Und das nicht einfach so, sondern wirklich von ganzem Herzen. Ich möchte nicht Kinder, die es machen, weil ich es erwarte. Ich möchte nicht eine Generation, die einfach macht, weil man es so macht. Die am Sonntag in die Gemeinde kommen, weil man halt kommen muss. Ich möchte, dass sie von ganzem Herzen das wünschen, das möchten. Und da fand ich irgendwann ein Geheimnis für mich oder einen Rat, also von einem, Jesus sagt, einem Propheten. Heute würden wir sagen, einem Psalmist oder einem Worshipleiter. Das war dieser Mann, er hieß Asaf. Asaf ist ein Worshipleiter zur Zeit von bei den Tempelsängern. Jetzt habe ich die Zeit nicht aufgeschrieben. Ich meinte Nehemia, aber es war, glaube ich, Salomo, aber ich bin nicht mehr sicher. Also Worshipleiter stimmt, die Zeit weiß ich nicht mehr. Und Jesus hat gesagt, die Propheten haben schon gesagt und meinte Asaf, diesen Worshipleiter. Also ihr, die Lobpreis leitet, ihr habt anscheinend, spricht Jesus über Propheten, wenn er zu euch spricht. Also, und da möchte ich eintauchen mit euch in diesem Psalm 78, ganz einfach Vers für Vers durchgehen. Ich überspringe manchmal 2, 3 einfach, aber wir schauen miteinander die ersten paar Verse an. Wer eine Bibel da hat, darf sie gerne öffnen und sonst bringe ich sie auf der PowerPoint anschließend, was dort steht. Also, Psalm 78 von Asaf, der erste Vers. Jetzt hoffe ich, es hat geklappt. Ich hatte noch in den letzten Sekunden eine neue Folie gegeben, weil es nicht gepasst hat. Wunderbar, so gut, danke. Also da steht, ich muss den Anfang noch vorlesen, damit ihr wisst, was wirklich dort steht. Nicht, dass ich euch da irgendwas erzähle, was nicht stimmt. Ein kunstvoll gestaltetes Lied von Asaf. Höret mein Volk auf meine Weisungen. Habt ein offenes Ohr für meine Worte. Sprüche der Weisheit will ich vortragen. Ich will verkünden, was seit grauer Vorzeit verborgen war. Was wir gehört und erfahren haben, was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Ich finde es spannend, was Asaf da schreibt. was wir von unseren Vätern erfahren haben, was unsere Väter uns erzählt haben, was sie uns erzählt haben. Was haben wir von unseren Vätern erfahren? Was haben sie uns erzählt? Was hat dein persönlicher Vater dir erzählt? Was war ihm wichtig? Was waren die Geheimnisse, das Verborgene, was ihm wichtig war, um dir mitzugeben? Und ich weiß, mit der Frage löse ich Verschiedenes aus. Die einen sagen, ich hatte so einen guten Vater. Der zeigte mir, wie die Welt ist und was ich tun soll. Und er hat mir Orientierung gegeben. Er hat mir Identität zugesprochen. Er zeigte mir, wer ich bin und was ich darf. Vielleicht hattest du nicht so einen guten Vater. Einen Vater, der nicht viel sagte. Vielleicht sogar gar nicht da war. Vielleicht auch physisch nicht da war. Vielleicht einen Vater, der dich klein machte und zeigte, was du nicht bist und was du anders sein müsstest und wie das Kind des Nachbars sowieso viel besser ist als du und du mindestens dort ein Beispiel nehmen solltest. Das meint Asaf nicht, diesen Vater. Er meint die guten Väter, die Vorbilder. Und gleichzeitig sagt er auch nicht nur, was du von deinem Vater gehört hast, sondern er spricht die Menge an. Er sagt, die Leute, die hier sind, sagt, was wir von unseren Vätern erfahren haben. Das heißt, wir sprechen ja von geistlichen Vätern und Müttern genauso. Wer hat dir den Glauben gezeigt? Wer ist mit dir unterwegs gewesen und sagt, schau, das ist der Glaube, das ist Gott, das ist Jesus, das hat er getan für dich? Wer waren deine geistlichen Väter und Mütter um dich herum? Dieser Switch übrigens von meinem Vater zu unserem Vater ist was ganz Typisches für unsere Zeit. Und da muss ich unser Denken über die Bibel oft korrigieren. Wir lesen sehr oft in den Bibeln über das Thema Familie. Da ist eine Familie. Familie Josef, Familie Jakob, Familie, welche immer. Und wir stellen uns da immer vor, der Papi wird erwähnt, Mami wird in der Bibel weniger erwähnt, gehört auch dazu und dann noch die Kinder. Und wenn wir das heute lesen, neue Übersetzungen sprechen oft von Familie, verstehen wir gar nicht, was wirklich dasteht. Weil zur damaligen Zeit, inklusive Zeit von Jesus, war Familie nicht eine 3-, 4-, 5-köpfige Familie im Einfamilienhaus. Das war nicht die Zeit dort. Sondern dazu mal lebte man eher kommunitär, das heißt mit anderen zusammen. Da war eine Familie mit 5, 6, 7, 8 Kindern, auch mehr manchmal. Und dann waren da noch Eltern mit dabei, die wohnten im selben Haus. Dann waren noch Geschwister, die noch nicht verheiratet waren oder nicht mehr verheiratet waren oder was immer, wohnten auch noch unter demselben Dach. Dann kamen noch Mitarbeiter, Sklaven und noch Gäste. Also da waren schnell 20, 30 Leute zusammen. So eine halbe Gemeinde. Und die waren gemeinsam zusammen und die prägten die nächste Generation. Da war nicht nur der Hausvater. Er hatte das Sagen dazu mal, das stimmt. Aber das heißt nicht, er war die ganze Zeit dort und prägte alleine. Nein, es war das Miteinander, das prägte. Und heute, wenn es ums Prägen geht, sagt man oft, ja, das ist Elternsache. Ich glaube, Familien sind heute überfordert, weil sie glauben und meinen, sie müssten es alleine schaffen mit den Kindern. So wie ich es verstehe, sind wir Familien nicht gemacht, um es alleine schaffen. Wir brauchen Ergänzung. Auch wenn manchmal Familien so super schön wirken und wo wir jetzt auch überall posten, immer so schöne Familienfotos, oh, haben sie die schön. Und wenn du Single bist oder älter bist und nicht die Kinder alle ausgeflogen, denkst du, oh, so wie die haben es gut. Nein, es ist nicht so. Die haben es streng und zwischendurch gute Momente. Manchmal denke ich als Vater so, wenn ich gleichaltrige Singles erlebe, oh, hast du es gut, du musst nichts planen, musst nichts organisieren, du kannst Zeit für dich nehmen. Ich wurde diesen Sommer gefragt, hast du schöne Ferien gehabt? Habe ich gesagt, ja, es waren ganz gute Ferien, aber ich freue mich aufs Arbeiten, dann habe ich wieder Ruhe. Als Familie ist es streng. Also die Eifersucht passiert auf beiden Seiten in der heutigen Kultur. Die Familien haben, sind eifersüchtig auf die anderen und freuen sich, wenn die Kinder draußen sind und umgekehrt. Beide erleben schöne Momente. Aber das war nicht Gottes Idee von Familie. So eine Isolation von Singles, Alleinstehende, Verwitwete, was auch immer alles. und dann auf der anderen Seite die Familie. Gott hat es zusammen gedacht. Deshalb spricht Asaf von unseren Vätern. Wir. Deshalb predige ich heute zur Gemeinde und nicht zu den Eltern über das Thema. Weil es geht uns was an. Zwei ganz kurze Beispiele, dass ihr versteht, um was es geht. Wir wohnten lange neben einer Singlefrau und die kam dann jeweils zu uns auf Besuch, über Mittag mal beim Essen da oder an einem Abend. Und dann sagt sie so, Christian, wenn du willst, ich hüte gerne eure Kinder. Ich so, oh, das ist lieb von dir. Dann können wir mal in den Ausgang gehen. Danke vielmal. Dann sagt sie, nein, weißt du, mir gibt das auch etwas. Mir tut es gut, mit Kindern unterwegs zu sein. Mal andere zu haben und nicht nur immer so dieselben. Mich ergänzt das. Mich erfreut es, wenn ich euren Kindern was zeigen darf und beibringen. Sie macht dann häufig Ausflüge, verschiedene Orte. Es war für sie ein Mehrwert, es war für uns ein Mehrwert. Genauso hatten wir einmal in der Woche einen 92-jährigen Mann bei uns. Er brauchte 10 Minuten ins erste Obergeschoss zu kommen zum Mittagessen, aber er kam jede Woche, er saß am Tisch und zuerst dachte ich, oh nein, jetzt habe ich noch ein Kind mehr am Tisch, das war der Tag, wo ich alleine zu Hause war. Und dann entdeckte ich, nach dem Essen konnte ich die Küche machen und die spielten zusammen Spiele, die Kinder waren im Kindergartenalter. Die hatten vom Spielen her das gleiche Niveau und die hatten Freude miteinander, die ergänzten sich. Es war auf beide Seiten so etwas Wertvolles. Das meine ich in der heutigen Zeit mit ergänzend Familienleben. Ich glaube, wir müssen als Familie unsere Häuser öffnen und ich glaube, ihr, die nicht mehr Familie seid oder nicht wart oder nicht sind, ihr dürft mutig Teil werden von Familien. Ihr dürft die Kinder auch wieder abgeben, das ist eure Verantwortung. Aber ihr dürft ein Teil sein davon. Ich glaube, das ist die Idee Gottes von Familie. Also, was er unseren Vätern erzählt hat, nicht meinem Vater. Heißt dann, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Nicht vorenthalten. Nicht sagen, nein, ihr dürft es nicht hören, sondern unseren Kindern möchte ich es auch weitergeben. Denen, die jetzt drüben sind, von denen guten Dingen erzählen. Meine geistlichen Vorbilder haben mir erzählt, was ich kann, was sie an mich glauben, was sie in mir sehen. Und deshalb bin ich geistlich gewachsen. Nicht, weil ich Väter hatte, die sagen, was ich noch tun müsste. Aber es geht weiter. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von den großen Taten des Herrn erzählen. Von den großen Taten des Herrn. Was sind die großen Taten des Herrn? Kennst du die noch? Also wenn ich die Wortwahl so lese, merke ich, da staunt jemand, da freut sich jemand über das, was Gott getan hat. Kannst du dich noch freuen über das, was Gott getan hat? Was er am Tun ist und was er noch tun wird? Sind das große Taten? Vielleicht in deinem Leben ganz persönlich, wo du allein in Schwärmen kommst und sagst, das ist für mich ein Wunder, dass das passiert ist. Vielleicht auch ganz normale Dinge, wo du sagst, es ist eine große Tat vom Herrn, dass ich was auch immer haben darf. Vielleicht auch ganz grundlegend, was Jesus getan hat am Kreuz. Ist das für dich noch eine große Tat von Gott? Staunst du noch darüber und sagst, wow, ich bin wirklich erlöst von meinen Sünden? Ich bin frei? Ich muss nicht mehr dafür bezahlen? Es wurde bezahlt. Ist es für dich ein Grund zum Jubeln, zum Mitsingen hier oder zu Hause ein Herz voller Freude zu haben? Kannst du staunen, wie Gott dich errettet hat? Ich glaube, das ist der erste Schlüssel, was unsere nächste Generation hören muss. Das Staunen über diesen Gott. Das Wow. Ja, es ist die falsche Folie, es wäre hier anders. Ich nehme die PowerPoint. Also gut, die Schriftart stimmt nicht ganz, entschuldigt mich. Es wäre eigentlich eine andere Schriftart, die auf dem Computer nicht ist. Das Staunen ist das Zentrum. Also, das ist der erste Schlüssel. Staunen. Bringen wir doch der nächsten Generation wieder Staunen bei über Gott. Dann geht es weiter im Psalm. Es heißt, denn der ganzen Nachwelt, die soll gut Bescheid darüber wissen. Alle, die später geboren würden, sollen immer wieder bereit sein, es ihren Kindern zu erzählen. Gut Bescheid darüber wissen. Das ist der Schlüssel, denke ich, der Asaf da meinte. Sie sollen eine Ahnung haben. Ich machte das anfangs auch. Ich lernte meinen Kindern die 10 Gebote auswendig. Sie konnten sie, aber keiner halten. Irgendwie vom Kopf zum Herz, sagt man, ist die längste Distanz. Ich habe es ähnlich erlebt bei den Kindern. Aber interessant ist, Dinge, die sie entdecken, die sie erforschen, dort wissen sie mir besser Bescheid. Also gerade so im Alter, Schulalter, so Primarschule, die forschen, die entdecken, die nehmen auseinander, setzen da nicht mehr zusammen, aber hinein und noch mehr wissen und fragen, fragen, fragen. Kannst du das noch über den Glauben tun, wie diese Generation? Fragen? Ja, wie ist jetzt das? Ja, aber wenn das da steht, wie soll ich dann? Oder weißt du schon, alles in der Bibel steht und sagst, ganz klar, so ist gemeint, das ist so gemeint. Kannst du noch Entdeckungen machen und immer wieder Neues entdecken? Bist du unersättlich oder in Fake Schweiz momentan die ganze Thematik neugierig? Bist du neugierig, dass da noch mehr dahinter ist? Neugierig, was Gott mit diesem Gebot wohl meint? Weshalb sagt er, wir sollen Eltern und Mutter ehren? Was ist dahinter? Ich glaube, da ist ganz eine spannende Sache dahinter. Es geht mehr darum, als nur, muss man halt oder es ist anständig. Für mich ist kein Zufall, einfach so zum Weiterdenken für euch, dass das einzige Gebot ist, das eigentlich auf der ersten Tafel stehen könnte von Gott, wo es um Gott geht und wo es gar nicht um den Mensch geht. Klammer zu. Ich glaube, das ist ein großer Schlüssel, entdecken. Der zweite Schlüssel, entdecken. Mehr von Gott entdecken wollen. Nicht auswendig lernen der Gebote, sondern mehr wissen wollen. Erzähl mir mehr davon. Weshalb? Warum, warum, warum? Diese Frage ist sehr zentral für die nächste Generation, aber auch für unseren eigenen Glaube. Asaf schreibt weiter und sagt, die ganze Nachwelt soll gut Bescheid darüber wissen, alle, die später geboren würden, sollen immer wieder bereit sein, es ihren Kindern zu erzählen. Immer wieder. Und wie gut kenne ich das. Da sagt man den Kindern was und es funktioniert nichts. Dann sagt man es nochmals, es funktioniert immer noch nichts. Man sagt es nochmals und dann immer noch nicht. Und dann, wenn man sagt, wenn nicht, dann klappt es irgendwie. Also die Drohung ist oft das letzte Mittel und dann funktioniert es, weil die Kinder verstehen, ah, jetzt gilt es ernst. Manchmal muss man es immer wieder sagen. Und ich erlebe es zu Hause, aber auch Sonntagmorgen manchmal mit den Kindern. Also kommt, liest ihr die Bibel? Nein, Johannes ist im zweiten Teil der Bibel, nicht im ersten Teil der Bibel. Macht's dort auf, bitte. Und nächsten Sonntag wieder, ja, im zweiten Teil ist das Neue Testament. Immer und immer wieder. Ich mag mich zum Glück gut erinnern, als ich so klein war, wie man es mir immer, immer wieder sagen musste. Und ich bin dankbar für all die Erwachsenen, die mit mir Geduld hatten und sagten, komm Christian, ich sag's nochmal. Komm, ich erklär's nochmal. Und nicht die sagten, weißt du das immer noch nicht? Das sollte man wissen. Weshalb bin ich dankbar darüber? Wenn sie gesagt hätten, das sollte man wissen, hätte ich gesagt, okay, das muss man wissen. Falsche Frage, sowas fragt man nicht. Und dann sitzt man plötzlich in der Gemeinde und jemand erzählt etwas über eine Geschichte von, keine Ahnung wer, Mephibosheth, und alle sagen, ja, aber keiner hat eine Ahnung, was ist. Man darf ja nichts sagen, das ist ja peinlich, man könnte merken, dass man nicht so gut ist, wie man sein sollte. Wenn man immer wieder fragen darf, heißt das, ich erwarte nicht, dass du diesen Level hast, sondern ich hole dich dort ab, wo du bist, und ich begegne dir auf deinem Punkt, wo du stehst heute. Aber um immer wieder dasselbe zu sagen, braucht es etwas ganz fest. Eine Leidenschaft. Wenn du keine Leidenschaft hast für die Kinder oder für die Jugendlichen oder für die nächste Generation, das kann ja auch einfach 10 Jahre jünger als du sein, die nächste Generation. Wenn du keine Leidenschaft für sie hast, wird deine Geduld sehr schnell am Ende sein. Wenn du merkst, wie du ungeduldig bist mit den anderen, wie du findest, wie können die auch nur? Weshalb machen die nicht? Dann wird es dir sehr wohl an Leidenschaft kombiniert mit Liebe fehlen. Leidenschaft hat mit Liebe viel zu tun. Eine innige Liebe für etwas entwickelt eine Leidenschaft. Wenn du an dem Punkt bist, dass du die Leidenschaft nicht mehr hast, glaube ich, dass du einen Schritt zurückgehen in das Entdecken. Mach wieder Entdeckungen mit Gott. Und wenn du keine Entdeckungen machst, dann beginn wieder zu staunen. Ich glaube, es ist ein Aufbau von Entstaunen. Wer staunt, macht Entdeckungen. Wer Entdeckungen macht, bekommt eine Leidenschaft. Und Asaf predigt weiter von dieser Leidenschaft aus. So würden sie alle ihr Vertrauen auf Gott setzen. und seine großen Taten nicht vergessen. Ja, dann würden sie nach seinen Geboten leben. So würden sie ihr Vertrauen auf Gott setzen. Das fasziniert mich. Das ist doch das, was wir uns wünschen, dass diese Jungen ihr Vertrauen auf Gott setzen, dass sie an ihn glauben. Glauben, Vertrauen ist dasselbe Wort im Griechischen, identisch. Also, dass sie an Gott glauben, dass sie auf Gott vertrauen. Aber das geht nicht, indem ich sage, so, jetzt vertrau mal Gott ein bisschen. Komm, bemühe dich, mach mal. Nein, das hat viel mit Leidenschaft zu tun, viel mit Entdecken und mit Staunen. So würden sie ihr Vertrauen auf Gott setzen. Und ich möchte auch da kurz zu uns selbst gehen. Auf was besetzen wir unser Vertrauen eigentlich? Klar, an Gott glauben wir, das muss ich gar nicht fragen, das wissen wir, glauben an Gott. Aber setzen wir unser Vertrauen auf Gott? Ich meine so ganz praktisch, morgen, heute Abend, morgen im Tagturm arbeiten. Setzen wir unser Vertrauen auf Gott? Vertrauen wir, dass wenn ich einen Schaden habe, dass Gott darum sorgt? Oder vertraue ich der Versicherung, dass sie mindestens für mein Recht kämpft? Ich hatte letztens einen Autounfall, als die Versicherung nicht für mein Recht kämpfte, obwohl ich Recht hatte. Wem vertraue ich jetzt? In wen hoffe ich, dass ich Hilfe bekomme? Das heißt Vertrauen auf Vertrauen. Vertraue ich auf mein Vermögen? Ich habe es ja zur Seite, es funktioniert. Oder vertraue ich, dass Gott mich versorgt, auch wenn ich es mal nicht habe? Was gibt mir Ruhe? Was gibt mir Sicherheit? Ich durfte auch dort mal erleben, als das Vermögen zu klein wurde und es nicht reichte. Und wir erleben durften, wie Gott uns versorgt. Und ich bin dankbar, dass es uns nicht mehr so geht, dass wir mehr als genug haben. Aber ich merkte, dass es einen anderen Boden gibt, als nur mein Bankkonto, das genügend Geld drauf hat bis Ende Monat, das mir Ruhe geben kann. Vertraue ich auf mein Wissen? Ich weiß Bescheid, ich habe es im Griff, ich kenne es. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, finde ich sicher eine Lösung. Ich bin intelligent. Vertraue ich auf meine Gesundheit? Oder ganz aktuell, vertraue ich auf die Impfung, dass das mir die Gesundheit gibt? Kann auch die andere Seite sein. Dass es ganz sicher nur Gott ist und alles weg. Auch ungesund, wenn es einseitig wird. Aber wo setze ich mein Vertrauen hinein? Ich möchte euch Mut machen, das mitzunehmen. Wir sagen, stimmt, da gibt es Punkte, da vertraue ich nicht Gott. Da vertraue ich wem auch immer. Wir dürfen Menschen vertrauen, wir dürfen Versicherungen, Geld und was auch immer vertrauen. Aber es ist immer, wer ist dahinter dem Ganzen? Ich sehe oft all die Elemente, die wir vertrauen. Und ich habe auch meine Versicherung, das ist gut. Aber ich vertraue darunter Gott. Er hält sogar die Versicherung. Ich vertraue mich Ärzten an. Aber ich weiß, dass Gott den Arzt wie mich in der Hand hat. Wem vertrauen wir ganz? Schon beim nächsten habe ich geklickt? Okay. Wem gebe ich mich hin? Das ist die Frage, das letzte Schlüssel, der vierte Schlüssel, die Hingabe. Wem gebe ich mich hin? Spannend ist, hier nochmals die Folie, die ich vorgelesen habe. So würden alle ihr Vertrauen auf Gott setzen und seine großen Taten nicht vergessen. Und jetzt kommt ein spannender Schlüssel, der bei mir ein Aha war. Ja, dann würden sie nach seinen Geboten leben. Wie schnell habe ich früher den Kindern Gebote beigebracht? Mach es, tu es, dann ist es richtig. Das ist richtig, das ist falsch. Das solltest du tun, das solltest du lassen. Asaf predigt was ganz anderes. Er hat gesagt, wenn sie die Staunen über Gott und die großen Taten entdecken, dann geben sie sich hin und werden nach den Geboten leben. Ich erlebe das in meinem Leben genauso. Leute, die kommen und mir vorschreiben, wie ich es tun soll, habe ich keine Lust. Ich bin da sehr rebellisch manchmal innerlich. Aber wenn ich Menschen vertrauen kann, kann ich sogar Wege laufen, die ich nicht gut finde. Letztens erlebt mit einem Leiter, der wollte eine Reiseroute wählen, die ich doof und falsch fand. Ich wusste, es war falsch, aber ich konnte mitlaufen, weil ich wusste, er meint es gut. Gott wird uns nie einen falschen Weg leiten. Seine Gebote sind nicht falsch. Aber wenn ich von ganzem Herzen diese Gebote anerkenne und vertraue, gehe ich anders damit um, als wenn ich sage, Gott ist da irgendwie kritisch. Ein kleines Beispiel. Stellt euch vor, ihr habt einen Computer gekauft, einen neuen, oder ein Tablet, ein kleines Tablet-Computer, und da steht eine Gebrauchsanweisung, bitte nicht in die Spülmaschine tun. Jeder, der das liest, sagt, wow, ja, das macht Sinn, gut, ich tue es nicht hinein. Wer kommt auf die Idee zu sagen, wenn ich mein Tablet in die Spülmaschine tue, hat es ganz bestimmt doppelt so langen Akku. Der Hersteller hat es nur hineingeschrieben, um mir die längere Akkuzeit vorzuenthalten. Total irrsinnig. Aber als Menschen mit Gottes Geboten gehen wir so um. Wir vertrauen ihnen nicht den Geboten, wir misstrauen und sagen, irgendwie mit dem Sabbatgebot, das kann nicht sein. Wenn ich am Sabbat arbeite, bin ich bestimmt besser, schneller, mehr vorbereitet, als wenn ich mein Sabbatgebot halte. Da ist das Misstrauen drin. Und wenn wir Kindern der nächsten Generation nur das erklären, was sie tun sollen, und nicht vom Vertrauen erzählen und vom Staunen über Gott, kommt dieses kritische Denken Gott gegenüber. Ich glaube, die Gebote lernen sind nicht falsch, aber es ist erst nach dem Staunen, Entdecken und der Leidenschaft sollen die Gebote kennengelernt werden. Es ist nicht zufällig, dass die 10 Gebote nicht am Anfang in der Bibel stehen. Ihr fragt euch jetzt, ich habe auf dem Alten Testament gepredigt, aber Jesus und so weiter, sagt er dasselbe? Ich staunte, als ich sah, wie er genau das Gleiche bringt. Da kurz eine Ergänzung. Auf keinen Fall sollen sie wie die Vorfahren werden, die immer wieder voller Trotz gegen Gott auflehnten. Eine Generation, deren Herz nie ganz Gott gehörte. Das ist die Unterstreichung von dem, was ich sagte. Ich wünsche mir, dass wir nicht eine Generation haben, die nach uns kommen, die misstrauisch sind, sich auflehnen gegen Gott, weil das Herz nie ganz Gott gehörte. Ich denke, wir müssen um Herzen kämpfen und nicht um Verhalten für Kinder der nächsten Generation. Und dann haben wir eine nächste Generation, die da vorne steht, die Lobpreis macht, die predigt, die euch segnet, die euch für euch da ist und die um das Herz ringt und die euch zudient und den Weg zu Gott zeigt und nicht den Weg zu den Geboten zeigt. Also, Jesus sagt fast das Gleiche. Schaut mal. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit dem ganzen Verstand. Seht ihr die Punkte? Von ganzem Herzen staunen. Ein Herz kann nicht weit denken, es staunt immer wieder. Das ist die Herzenssache. Mit ganzem Verstand, mit allem, was ich entdecke, was ich erforsche, was ich noch mehr wissen will. Mit diesem sollen wir den Herrn lieben. Mit ganzer Kraft oder Leidenschaft sollen wir den Herrn lieben. Und mit ganzer Hingabe, wie ihr das seht. Für mich wurde dieser Asaph-Psalm 78 ein Schlüssel, zu sehen, wie ich mit meinem Leben umgehen soll, im Glauben wachsen, aber wie ich die nächste Generation anleiten darf, wie sie wachsen dürfen. Wie geht das ganz praktisch? Es beginnt ganz, ganz klein mit einem Hoi sagen. Schön bist du da. Schön, dich zu sehen. Und nicht, dankbar, die Kleinen sind weg, jetzt dürfen wir uns auf die Predigt fokussieren, jetzt haben wir unsere Zeit. Gottesdienst ist Zeit, wo wir miteinander Gott begegnen. Es ist schön, dass am Anfang die Kinder mit dabei sind, dass wir merken, wir gehören zusammen, alle Generationen. Sie wahrnehmen, sagen, schön bist du da, was hast du entdeckt heute? Über was hast du gestaunt? Und auch wenn es nur ein Sukkus ist, wo sie darüber staunen, das sind manchmal andere Dinge, die in dem Alter beschäftigen. Aber sie wahrnehmen, wertschätzen, begegnen, so dass wir als Gemeinde für die nächste Generation Vorbilder sein dürfen. Unabhängig, ob sie da werden sein in Zukunft, irgendwo anders oder was immer, aber dass sie sagen, wow, ich hatte da in der FEG Bülach geistliche Eltern, die haben mir gezeigt, was für einen großartigen Gott wir haben. Das ist meine Sehnsucht für euch. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns die Bibel gegeben hast, aber darüber hinaus so viele gute Vorbilder, und vor allem dein Sohn Jesus, den wir einfach abschauen dürfen, lernen dürfen und immer wieder selbst die Gnade in Anspruch nehmen. Danke, dass wir nicht vollkommen sein müssen, sondern wir Schritt um Schritt dir nachgehen dürfen. Egal, ob wir Anfänger im Glauben sind, junge, alte, du gehst den Weg mit uns. Und ich bitte dich um deinen Segen, dass du dort aufräumst in unser Herzen, wo es dran ist, dass wir eine klare, fröhliche, frische Sicht auf dich bekommen und stolz sein dürfen, deine Kinder zu sein. Amen.